You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für
Ecken? And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Episode 323 vom German Gunners Podcast, die erste Episode im neuen Jahr, und wir sind gut ins neue Jahr gestartet mit einem Auswärtssieg in Bournemouth und on top natürlich auch ein sehr guter Jahresausgang gegen Aston Villa. Und jetzt am Donnerstag, ja, ein Topspiel, ein Spitzenspiel, ein großes Duell zumindest gegen den FC Liverpool, wo wir einen weiteren Schritt machen können Richtung Meisterschaft, kann man ja mal so formulieren. Wir wollen das alles einordnen und besprechen in der ersten Episode des neuen Jahres. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian.
Ja,
guten Abend.
Guten Abend.
Ja, erste Ausgabe des neuen Jahres, kann man frohes neues Jahr nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen. Christian, gibt es etwas, was du dir von Arsenal in diesem Jahr besonders wünschst?
Ich glaube, das, was sich jeder wünscht, schon seit Jahren, seitdem wir so wettbewerbsstark sind, so nah dran sind, endlich den letzten finalen Schritt zu machen, sprich einen Titel zu holen, am liebsten die Meisterschaft. Und nicht irgendwie den Ligapokal, obwohl man ihn natürlich auch nicht wegwatschen würde. Aber ich glaube, das ist der Wunsch aller, was so gute Neujahrsvorsätze angeht, wenn man es so mal formulieren möchte.
Nie war der Wunsch größer und dringender und ich will fast sagen, nie waren die Chancen vielleicht so gut wie in dieser Saison. Wir werden ja gleich noch ein bisschen über die Lage in der Liga sprechen, aber nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, sind wir gut aus dem Jahr rausgespielt und haben uns auch gut in das Jahr reingespielt. Die Premier League hat auf ihrem Instagram-Kanal vorhin so eine Übersicht gehabt vor den Weihnachtsfeiertagen.
Ja, habe ich auch gesehen.
Und jetzt, und ich sage mal so, da sind bei vielen Mannschaften so um die 5, 6 Punkte hinzugekommen, bei uns 12. Das ist, sagen wir mal so, nach der Niederlage gegen Aston Villa haben wir uns ja schwer getan, aber man darf nicht übersehen, dass wir seitdem alles gewonnen haben.
Ja, das war tatsächlich ein sehr intensiver Dezember, muss man wirklich sagen. Nicht nur von der Anzahl der Spiele, sondern auch von der Punktausbeute. Man hatte ja viele von den knappen Spielen, wo man auch mit Kauen und Fingernägeln auf dem Sofa saß. Aber unterm Strich gesehen ist es sich in den Spielen immer ausgegangen, was dazu geführt hat, dass wir ja einfach tabellarisch uns stabilisiert beziehungsweise sogar absetzen konnten, dass wir einen Verfolger wie Aston Villa im direkten Duell auf nicht nur auf Distanz halten konnten, sondern auch vom Abstand her vergrößern konnten, dass wir Fehler von oder Patzer von City ausnutzen konnten. All diese Dinge sind schon in so einem intensiven Monat sicherlich nicht hoch genug zu bewerten, weil die Belastung der Spieler extrem ist und auch war. Die Rotation greifen muss und auch weiter in den kommenden Spielen irgendwie ziehen muss. Und das sind Situationen, die werden ja so oft beschrieben mit, du kannst sie da nicht gewinnen in dem Zeitraum, die Meisterschaft, oder du kannst sie gegebenenfalls verlieren. Und das ist natürlich bei der Vielzahl der Spiele, der zu vergebenen Punkte, dann halt mathematisch schon vielleicht gar nicht so unzutreffend, der Satz.
Ja, man darf auch nochmal gerne daran erinnern, dass es rund um den Jahreswechsel in den vergangenen Spielzeiten immer wieder Phasen gab, wo wir es halt nicht auf den Platz gebracht haben. Ich erinnere mich an das Heimspiel gegen West Ham, Niederlage gegen Fulham zum Jahresstart. Also gerade diese sehr enge Taktung mit den drei Spielen, die wir nach Weihnachten hatten, und da mit 9 Punkten rauszugehen mit überwiegend überzeugenden Leistungen, ergebnismäßig sowieso. Von der Leistung her würde ich auch sagen, dass mindestens 5 der 6 Halbzeiten sehr gut waren. Ich klammer mal so ein bisschen die erste gegen Bournemouth aus. Da finde ich, waren wir nicht so ganz auf der Höhe, aber ansonsten haben wir es eigentlich in gewisser Weise ja auch schon kontrolliert gemacht, so dass man halt sagen kann, da ist eine Mannschaft, die selbstsicher auftritt, die ungefähr weiß, was der Gameplan ist. Und was mich eigentlich am meisten gefreut hat, wenn man so eine, ich sag jetzt mal, so ein übergeordnetes Thema aus den letzten Spielen findet: wir haben immer Lösungen gehabt. Wir haben immer Lösungen für verschiedenste Probleme und Herausforderungen gehabt, die sich innerhalb eines Spiels ergeben haben. Und ich finde symptomatisch dafür eigentlich die zweite Halbzeit in Bournemouth und die zweite Halbzeit gegen Aston Villa. Wir haben gute erste Hälften jeweils gespielt, aber es fehlte ein bisschen was, ne? Also der Gegner hatte sich beides Mal gut eingestellt und wir brauchten ein paar Veränderungen einfach, um sozusagen mit unseren Stärken quasi die besser auf den Platz zu bringen. Und ich weiß nicht, was sozusagen Arteta konkret angesprochen hat, das ist klar, aber es hat auf alle Fälle funktioniert. Wir haben ein paar taktische Veränderungen gegen Villa vorgenommen und auch gegen Bournemouth hat man schon gesehen, dass die Herangehensweise einfach einen Ticken andere war, bisschen aggressiver in den Zweikämpfen im gegnerischen Drittel und schwuppdiwupp hast du dir dann halt die Gelegenheiten erspielt. Und das fand ich halt gut. Also wir haben nicht über 90 Minuten immer brilliert, aber, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du angesprochen hast, du kannst die Meisterschaft da nicht gewinnen, aber du kannst sie halt verlieren. Wir haben es dann, wenn man die jeweils 90 Minuten insgesamt betrachtet, aus meiner Sicht immer verdient gewonnen, weil wir halt mit den verschiedensten Phasen eines Spiels gut umgegangen sind, uns, wenn wir mal unter Druck geraten sind, nicht so sehr in Panik gekommen sind. Und wenn wir quasi die Gelegenheiten hatten, unsere Stärken auch besser einzubringen, dann haben wir es auch wirklich auf den Punkt hingekriegt. Und ich glaube, das ist nochmal, also in dieser Form und in dieser Wucht teilweise, wie im Spiel gegen Villa, aber auch in der zweiten Halbzeit gegen Bournemouth, habe ich das so noch nicht gesehen, auch wenn ich das mit den anderen Saisons vorher halt vergleiche.
Vor allen Dingen muss man dazu sagen, waren es ja auch wirklich starke Gegner. Also man muss ja sagen, Brighton ist schwer zu bespielen, Aston Villa in der derzeitigen Form sowieso, auch Bournemouth, ein Gegner, der insbesondere zu Hause ja von der Statistik unfassbar gut ist.
Zweite Heimniederlage war das.
Ja, auswärts kannst du sie vergessen, zumindest in dieser Saison, aber heimstark sind sie und sie sind vor allen Dingen auch im System, in diesem Gegenpressing unfassbar effektiv, was wir auch in der Partie gemerkt haben, auch insbesondere in der ersten Halbzeit, was du gerade angesprochen hast. Also das waren jetzt keine leichten Gegner auch in dieser ganzen Phase und da muss man immer gucken, dass man diese Spiele dann auch unterm Strich einfach siegreich gestaltet und dann mal den Blick auf die zurückliegenden Spiele der vergangenen Saison wirft, haben wir sehr viele dieser Spiele natürlich auch verloren. Gegen Bournemouth haben wir beide, glaube ich, letzte Saison verloren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gegen Brighton wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber haben wir uns definitiv sehr schwer getan.
Definitiv aber auswärts verloren, glaube ich. Oder unentschieden gespielt, ja, jedenfalls also das, nicht brilliert. Genau.
Und das sind dann auch Punkte. Diese Reverse-Fixture-Statistik in der Saison ist natürlich auch ein großer Punkt, an dem wir gearbeitet haben, wo wir dann vielleicht die Punkte, die wir dann entscheidend nicht geholt haben, dann eben holen. Mit Villa, mit den vier Toren war das sicherlich dann schon, was die Anzahl der Treffer angeht, natürlich ein Ausreißer nach oben. Gut, Bournemouth 3. Aber insgesamt gesehen kannst du in der Phase auch nicht immer jetzt den Samba-Zauber-Fußball spielen und jeden Gegner mit 5 Toren aus dem Stadion schießen. Das wird einfach A, bei der Qualität der Premier League nicht funktionieren und B, auch in der Intensität der aufeinanderfolgenden Spiele nicht machbar sein, sodass du halt da auch extremst ergebnisgetrieben sein musst. Und wenn du das gut machst, wenn du dann natürlich auch gleich so einen Effekt merkst wie Stabilität durch Rückkehr von Gabriel zusammen mit Saliba, dann sind das Punkte, mit denen du natürlich dann auch arbeiten kannst. Ob es dann natürlich für den Zuschauer immer entspannter ist, ist einmal dahingestellt, aber unterm Strich gesehen zählt halt das Punktekonto und das muss halt am Ende stimmen.
Ja, und wir haben es bei anderen Mannschaften gesehen, über die Feiertage, dass es halt nicht so einfach ist. Und ich glaube auch diese Phase mit den vielen Spielen hintereinander weg ist eine extreme Herausforderung für alle Mannschaften. Da kannst du A, noch so gut in Form sein. Also es ist quasi dann nicht gegeben, dass du da einfach so durchläufst. Das hat man gesehen. Es gab wenig klare Siege. Es gab aus meiner Sicht manchmal unser 4-1 gegen Villa aus eigentlich nur enge Spiele oder sehr, sehr viele Unentschieden auch. Also es war immer alles über die Liga hinweg gesehen auf Spitz auf Knopf. Und ja. Es nützt ja dann in dem Sinne auch nicht dieses Momentum quasi, mit dem City in diese Phase auch gegangen ist, ja ähnlich wie wir. Die haben halt gegen Sunderland 0-0 gespielt, dann Remis zu Hause gegen Chelsea und das sind dann halt 4 Punkte, die der schwuppdiwupp mal auf uns verloren gegangen sind. Und allein diese Dichte der Spiele halt, wenn man, ich hatte das dir ja auch, glaube ich, geschrieben, Liverpool spielt diesen Donnerstag-Sonntag-Donnerstag-Rhythmus jetzt, weder den Dienstag-Samstag-Donnerstag aus meiner Sicht der etwas angenehmere, dafür hatten wir etwas mehr Dichte quasi am Ende des Jahres heraus, aber allein schon, dass du, wenn du ja Donnerstag spielst und sonntags, du spielst Sonntagabend, dann ist Freitag Erholung, Samstag Vorbereitung und Training und Sonntag spielst du wieder. Das ist halt dann aus meiner Sicht auch alles nicht selbstverständlich, dass du da überhaupt alle Spiele gewinnst und
weit davon entfernt, ja.
Genau, und auch vor dem Hintergrund, dass wir ja auch nun wirklich viele verletzte Spieler hatten. Declan Rice war ja gegen Villa auch gar nicht dabei und auch für das Bournemouth-Spiel vom Einsatz her fraglich. Es ist weit das Optimum erreicht, wie wir durch diese letzten Spiele da gekommen sind. Und klar, so, ich hatte den Eindruck auch schon, dass wir sehr viel versucht haben, durch In-Game-Management uns nicht zu verausgaben. Und ich finde, das hat auch ganz gut funktioniert. Aber die Gefahr besteht natürlich dann immer bei der Qualität auch der Mannschaften, dass du dir immer noch einen fängst. Positiv muss man aber definitiv hervorheben, wenn die Spiele knapp waren, fand ich, haben wir es insgesamt immer gut zu Ende gebracht eigentlich. Ich hatte also nie den Eindruck, dass wir völlig ins Schwimmen kommen, zum Beispiel in Bournemouth am Samstagabend. Das sah aus meiner Sicht dann eigentlich mit einem Torvorsprung besser aus als mit 2. Was ja auch dir eine gewisse Selbstsicherheit dann gibt, wenn du mehrmals feststellst, dass du mit diesen engen Spielen und dem engen Ergebnis dann gut umgehen kannst.
Ja, kann auch ein gewisser Lerneffekt sein, der dann da auch relativ schnell eintritt, ne? Dass du halt dich eben nicht so sehr stark hinten reindrücken lässt, dass du mehr Kontrolle in der Vorwärtsbewegung hast, keine so schnellen Ballverluste, dass es halt quasi nicht immer wieder auf dich zurückfällt, dass keine Angriffswellen der Gegner dadurch entstehen, all diese Dinge. Es ist eine Qualität. Am Sonntag war es beim Spiel von City gegen Chelsea ja auch so, dass man viel von Verwaltungsmodus gesprochen hat von City. Am Ende kam
ja, war es ja auch zu Recht, weil letztendlich du ja deine Kräfte irgendwie auch schonen musst. Die spielen halt gleich wieder am Mittwoch. Und
aber am Ende kamen sie dann halt eben auch unter eine gewisse Drucksituation, wo dann eben hinten einer reinflutscht. Und das ist halt diese Schwierigkeit in der Konstellation, dass du aufgrund der Tatsache, dass du halt eben vielleicht ein bisschen was an Körnern sparen möchtest, wenn du jetzt eben nicht 3-0 vorn liegst und dann viel rotieren kannst, sondern halt eben vielleicht dann doch deine besten oder deine beste Auswahl quasi auf den Platz lassen musst, dann irgendwann vielleicht auch mal einen Ticken unaufmerksam bist. Das ist völlig, völlig normal bei der körperlichen Belastung. Und die Kunst, dann das Ganze kontrolliert zu lassen und dann vielleicht auch durch ein paar kluge Wechsel, durch Kadertiefe bedingt, vielleicht nochmal in der Offensive ein bisschen was reinwerfen kannst, was dann halt Entlastung bringt und die gegnerische Abwehr auch nochmal auf Trab hält. Also verschiedenste Komponenten, die dich dann in solchen Spielen vielleicht auch durchbringen, sodass dann nicht nur vielleicht die Mannschaft selbst, sondern auch vielleicht ein Trainerstab gewisse Parameter erkennt, die dann erfolgsversprechend oder erfolgsversprechender sind.
Ja, auf alle Fälle. 6 vor City und Villa jetzt, 14 vor Liverpool und 17 Punkte vor Chelsea und Man United. Wie sind unsere Chancen gravierend gestiegen oder waren sie immer schon gut oder ist das, kann man sich auf diesen 6 Punkten Vorsprung jetzt in irgendeiner Form ausruhen? Wie schätzen wir das ein?
Ja, ausruhen wäre, glaube ich, das Fatalste, was man machen könnte. Ist ja nicht das erste Mal, dass man in gewissen Phasen einer Saison mit mehr als 2-3 Punkten irgendwie Vorsprung dasteht. Das ist eine Sache, die ist gut, die ist schön, weil ich glaube, dass wirklich jeder Punkt in der engen Liga-Phase halt zählt. Und je mehr du da Kapital schlagen kannst aus Fehltritten der Konkurrenz, insbesondere City in dem Moment, umso besser. Die musst du halt schlichtweg alle mitnehmen, damit du dich einfach stumpf auf dich fokussieren kannst, auf deine Punkteausbeute, auf das, was du kontrollieren kannst. Und je weiter du damit kommst, umso höher sind natürlich die Chancen, das Ganze nachher erfolgreich über die Linie zu drücken. Ich glaube, das ist der wichtige, entscheidende Punkt. Den man sich vor Augen halten muss. Und wenn du mit 6 Punkten jetzt Vorsprung in den Spieltag gehst, ist das super. Wenn du sie dann auf den nächsten Spieltag hältst, ist umso besser, weil das bedeutet, dass du deine Partie gewonnen hast. Wenn irgendein anderer Punkt dazu kommt, ja, sehr gerne. Das muss man einfach so sehen. Spannend wird zu sehen sein, finde ich, wie sich Aston Villa weiterentwickelt, weil sie schon relativ konstant jetzt über eine gewisse Zeit lang mit der Ausnahme der Niederlage bei uns natürlich immer dreifach punkten. Das ist auch dann eine Art Selbstläufer, die sich in einer Saison dann entwickeln kann, je weiter die Saison fortschreitet für Mannschaften, die man vielleicht gar nicht da in der Konstellationsrolle erwartet hätte. Ja, Chelsea, interessant. Vor 4 Wochen waren sie noch die neuen Titelanwärter.
Jetzt kein Titel.
Oh, Gesundheit.
Ja, und kein Trainer. Also jetzt wieder
und ein jetzt Trainer. Jetzt haben sie keinen Trainer mehr. Gleiches gilt für, also sie haben einen neuen Trainer, Liam Rosner, der von Straßburg gekommen ist. Delikates Detail natürlich irgendwie so ein Parent Club, ne? Und die Manchester United auch ohne Trainer momentan, übergangsweise mit Darren Fletcher jetzt. Also das sind schon sehr, sehr, sehr interessante Konstellationen bei den anderen Konkurrenten, würde ich mal sagen, die wir zwar schon auf erhebliche Distanz gebracht haben, aber wo man auch sagen muss, weitere Unruhe schadet natürlich auch da nicht, auch für die weitere Entwicklung der Spielzeiten, die noch kommen.
Ja, du willst ja auch eine attraktive Adresse bleiben und im Idealfall sind natürlich die anderen Mannschaften nicht so attraktiv.
Absolut, genau. Und momentan fokussiert sich vieles auf City und Aston Villa. Zu Recht, weil sie natürlich punktemäßig am nächsten dran sind mit Platz 2 und 3. Aber auch Liverpool, die jetzt quasi Donnerstag ins Emirates kommen, sind zwar schon ein bisschen weiter entfernt, aber gewinnen sie im Emirates, sind sie wieder näher dran. Also das ist also eine Voran- und Wegbewegung, wo du eben schauen musst, dass du einfach die Distanzen hältst. Und das ist meines Erachtens für die weitere Saison im Endeffekt die Marschroute. Fokussiere dich auf dich selbst, gewinne deine Spiele und komm so nah an Saisonende damit, wie es geht.
Genau, so ist es. Bevor wir gleich nochmal auf uns genauer gucken und dann auch auf den Donnerstag kurz noch auf den Spieltag, der gerade schon läuft mit West Ham gegen Nottingham, aber der Großteil der Spiele findet am Mittwochabend statt, nämlich 8 an der Zahl. und durchaus schöne Partien dabei. Bournemouth gegen die Spurs unter anderem, Brentford gegen Sunderland. Brentford die zweitformstärkste Mannschaft, glaube ich, nach uns über die feste Fixtures. Dann Crystal Palace, Aston Villa. Wir wissen, kein so einfaches Auswärtsspiel. Sehe aber ehrlich gesagt bei der Form von Villa momentan nicht, dass sie da stolpern. Und Fulham gegen Chelsea, Fulham mit dem Remis gegen Liverpool und Man City zu Hause gegen Brighton. Ja. Gibt es da ja. Upsets?
Ah, schwer. Ja gut, Fulham haben wir jetzt gesehen gegen Liverpool zu Hause. Ist immer für eine gute Partie zu haben. Von daher könnte ich mir da durchaus einen Heimsieg vorstellen. Bournemouth gegen die Spurs, glaube ich, dürfte auch ein Heimsieg werden, weil ich einfach schon
gesehen habe.
Hat die
Mannschaft noch Lust auf den Trainer? Ist doch die Frage bei Tottenham.
Ja, Thomas Frank ist sicherlich einer, der auch ganz weit auf der Liste ganz oben steht. Der Trainer, die vielleicht mehr als nur leicht wackeln. Ja, wir wissen alle, dass bei Tottenham nicht immer eine Frage des Trainers ist. Also bei Thomas Frank wissen wir, dass es ein super Trainer ist. Es ist halt eben die Thematik der Gesamtkonstruktion des Vereins. Das muss man einfach so sehen.
City gegen Brighton, irgendwie eine Möglichkeit. Wir haben es gesehen, Brighton ja unangenehm zu bespielen. City schon auch mit der ein oder anderen, zumindest defensiven Verletzungssorge, ja. Schwächung. Mhm.
Ich würde es jetzt nicht ganz von der Hand weisen, dass Brighton da Optionen und Möglichkeiten hat, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht, wenn ich darauf wetten müsste, einen Punktverlust für City einplanen, weil ich schon glaube, dass sie jetzt nach den zwei Remis, die sie hintereinander hatten, schon wieder jetzt klar auf den Dreier gehen und zu Hause nochmal eine Partie. Ja, das ist dann eher vielleicht eine Thematik für das Premier League-Spiel danach, wo sie, glaube ich, bei United im Stadtderby spielen. Das ist dann schwerer auszurechnen, weil es einfach aufgrund des Derbys irgendwie hitziger und vielleicht unkontrollierter sein könnte.
Definitiv. Gut. Ja, also jedenfalls ein interessanter Spieltag. Wenn wir auf uns ein bisschen genauer schauen noch, wir haben schon gesagt, die defensive Stabilität ist schon wieder zurückgekommen, auch wenn wir zwei Tore gegen Bournemouth gefangen haben, aber insgesamt sah das, glaube ich, doch schon wieder in der Kombination mit Saliba und Gabriel ganz gut aus, mit Ausnahme des einen Lapsus von Gabriel, aber Ausnahmen bestätigen ja grundsätzlich die Regel. War, sagen wir mal so, besser in dem Spiel als in irgendeinem anderen, hätte ich jetzt gesagt, weil folgenlos geblieben.
War schon Klopper, auf jeden Fall. Also ich habe es bisher noch nicht irgendwie eruieren können, was er gesehen oder gedacht hat. Ich kann mir nur
also
vorstellen,
Timmer dass... Also Timmer winkt auf alle Fälle vorher ein paar Mal, aber...
Ja, aber es sah jetzt auch
es
nicht
war
so
sehr
aus,
weit entfernt von Timmer, ja, wo er hingespielt hat.
Es sah jetzt auch nicht so aus, als ob ihm der Ball extremst abgerutscht wäre irgendwie. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht war das Fußgelenk irgendwie nicht eingehängt. Ich habe keine Ahnung, aber das war
wie gesagt,
schon...
aus meiner Sicht kann solche Aktionen passieren halt auch bei der Vielzahl der Spiele und...
Ja, selbst Evan Nielsen war ja in dem ersten Moment irgendwie sehr perplex und gedacht, wieso kommt der Ball jetzt hier hin? Ist hier irgendwas falsch abgepfiffen oder irgendwas? Bis er dann realisiert hatte, nein, ich muss jetzt dann doch aufs Tor schießen und natürlich dann auch gut gemacht hat. Das zeigt aber, dass ein Spieler wie Evan Nielsen nicht damit gerechnet hat, dass Gabriel so einen Bock da reinbaut. Entscheidend ist, wie er reagiert hat darauf. Ne? Also er ist natürlich so mental schon sehr stark und natürlich, dass er dann den Treffer dann relativ kurz danach auf der anderen Seite erzielt, ist natürlich dann für die Moral unfassbar gut gewesen. Ne?
These von mir, beziehungsweise eigentlich gar keine These, eher eine Feststellung. Ich würde sagen, die Stabilität, die wir in den letzten Spielen wieder bekommen haben, auch insbesondere nach der Niederlage bei Aston Villa, ist primär unser Mittelfeld zuzuordnen oder auch zuzurechnen. Ich finde, Zubimendi wieder Form verbessert. Und auch Martin Ødegaard, Declan Rice sowieso, auch wenn er gegen Villa nicht gespielt hat. Aber ich habe den Eindruck, die drei finden sich gerade so ein bisschen wieder, sowohl was die individuellen Leistungen angeht, als auch was sozusagen das Zusammenspiel an sich betrifft. Und ich finde, wir haben ja mit den dreien, glaube ich, mit so das beste Mittelfeld der Premier League, gerade auch was so die unterschiedlichen Charakteristika und Stärken der einzelnen Akteure angeht. Du hast halt Tchouaméni mit dieser Übersicht, du hast Ødegaard mit der Finesse, du hast Declan Rice mit dieser Power und der Zweikampfstärke und dem Tempo. Und ich glaube, in dieser Kombination gibt es das in der Liga nicht. Und es zeigt sich schon quasi, dass wir da ein spielentscheidendes Mittel haben quasi mit den dreien. Wenn die gut funktionieren, ist zum einen unsere Defensive entlastet und wir haben halt wir haben einfach so viele Aktionen, die dann auch offensiv gut eingesetzt werden können, ne? Wir haben es gesehen, Ødegaard bedient Saka für das dritte Tor, Ødegaard bedient Rice für das zweite Tor,
bedient Tchouaméni gegen Villa für das
genau.
zweite.
Du brauchst im Endeffekt gar nicht, also klar, natürlich, über Gyökeres können wir gleich nochmal kurz sprechen und es ist im Endeffekt eigentlich egal, ob jetzt Trossard, Saka die Flügelspieler sind oder Madueke, Martinelli, das ist Qualität so oder so, aber letztendlich entscheidend ist, wie die drei im Mittelfeld funktionieren. Du hast es gesehen, in der ersten Halbzeit hat es in Bournemouth noch nicht so gut funktioniert. Das hat Bournemouth gut gemacht mit dem hohen Pressing, viel häufiger die Räume auch zugestellt. Das heißt, sie mussten sehr häufig immer über die Außen gehen, denn der Ausgleich ist auch über Außen gefallen. Wir haben es dann aber eigentlich in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht, dass wir sie auch wirklich mal in der Mitte gestellt haben. Und wenn man sich anguckt, wie auch die Tore gegen Villa gefallen sind, alle durch die Mitte, durch hohes Pressing, durch gute Kombination, würde ich sagen, ja, die drei im Mittelfeld momentan so ein bisschen für uns der Schlüssel. Wenn die auf dem Level weiter performen, mache ich mir wenig Sorgen eigentlich. Da kannst du dann auch auf den Flügel tauschen mit einem vermeintlichen geringen Qualitätsverlust oder du kannst auch vorne einen Stürmer mit Gyökeres haben, der weder vorbereitet noch trifft, sicherlich wertvoll ist, aber letztendlich steht und fällt alles mit den dreien im Mittelfeld. Was natürlich die Gegner auch wissen.
Ja, es ist definitiv schon eine sehr, sehr entscheidende das Trio. Ne? Also ich muss wirklich sagen, wie Ødegaard jetzt in den letzten Spielen wieder in die Form zurückgefunden hat, finde ich schon sehr beeindruckend. Das war wirklich gut. Das war so der Ødegaard, den wir aus den besten Zeiten kennen. Und immer wenn er in einer hohen, guten Taktung gespielt hat, dann war auch die Mannschaft im Endeffekt gut. Weil er halt, so wie Mandy, verteilt die Bälle auch unfassbar gut. Aber Ødegaard hat da dabei immer noch so diesen, er ist überall irgendwie, ne? Also er holt sich überall Bälle, ist dann natürlich weiter vorne in der Kreativität im Spielfeldbereich zu finden. Also das ist schon wirklich wichtig, dass er auch in der Form wieder stabil und stabil hoch im Niveau ist. In dieser Konstellation und das macht das Ganze schon sehr, sehr wertvoll. Und ja, zu Declan Rice, was soll man im Endeffekt noch zu sagen? Diese Box-to-Box-Fähigkeit, die er hat, diese Leadership-Qualitäten, all diese Dinge, das ist unfassbar wertvoll für die Mannschaft. Das haben wir direkt gesagt, nachdem er verpflichtet worden ist oder auch bevor er verpflichtet worden ist, dass es ein Spieler ist, der einer Mannschaft so unfassbar viel bringt und er hat bisher meines Wissens nicht einmal wirklich enttäuscht. Es gab Phasen, wo er direkt nach der, war es WM oder EM, eins von beiden, noch ein bisschen Zeit brauchte, um wieder in Schwung zu kommen, aber selbst da war er gut. Es war halt nur, dass du seinen Standard so hoch gehängt hast, dass du ihn etwas schwächer eingeschätzt hast. Aber im Vergleich war er immer noch sehr gut. Und er führt zusammen mit Spielern wie Saliba Gabriel, führt er diese Mannschaft und kann sich auch erlauben zu sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert und auch Ansagen zu machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du solche Spieler in der Mannschaft hast, unabhängig von ihrer fußballerischen Qualität, die unfassbar auch bei Standards und all diesen Dingen eben natürlich immer zum Vorschein kommen.
Was machen wir mit Viktor Gyökeres?
Überlassen es genauso, wie es ist. Also ich fand jetzt zum Beispiel gegen Bournemouth und hat man es auch sehr stark gesehen beim 2-1 war es, ne?
Ja.
Er bindet vier Spieler. Vier. Ja, das ermöglicht ja im Endeffekt erst die Option, den Ball von Odegaard auf Rice zu legen. Das ist halt.
Reicht ja. Das? Reicht das auf Dauer?
Ja, auf Dauer glaube ich halt, dass er in der Ausbeute besser werden wird. Da bin ich fest von überzeugt, weil es einfach. Die Bälle werden irgendwann dahin fallen. Es braucht halt in gewisser Weise seine Zeit. Und es ist halt noch relativ früh in der Phase, in der er sich bei uns befindet. Und ich glaube, man muss ihm das an der Stelle auch zugestehen. Wenn er als Beiprodukt dieser Findungsphase dann halt diese Freiräume schafft, dann ist das okay für mich. Ich glaube, auch gegen Aston Villa war die Kopfballsituation war es, meine ich.
Ja, ja. Ja.
Das macht er im Endeffekt fast komplett richtig, nur dass es halt am Ende nicht genug gedrückt kriegt. Aber eigentlich war es eine sehr, sehr gute Situation. Das Spiel davor war er ganz am Anfang mit dieser Situation, wo er in dem Moment nicht genau sicher war, hebe ich ihn oder knall ich ihn drauf und dann kommt halt dieser Kullerball. Also er kommt immer mehr in diese entsprechenden Situationen, wo ich sage, okay, das ist genau das, was wir brauchen. Und ich würde es erstmal genau so weiterspielen. Ganz im Ernst, das wird zwanghaft irgendwann zum Erfolg führen.
Bei der Gelegenheit die Frage, wie lange diese Phase denn sein darf. Also wann muss er knipsen halt? Weil ich finde, also mich stört die Diskussion so ein bisschen. Klar, man kann, also aus meiner Sicht muss man ihn auch an Vorarbeiten, an Torvorlagen und an Toren messen.
Ja, an Vorlagen glaube ich noch nicht mal, weil er nicht der Spieler ist, der dir Tore auflegt. Ich glaube, messen musst du ihn nur an selbst erzielten Treffern. Ich glaube, momentan ist alles dem Erfolg der Mannschaft untergeordnet. Also es zählen keine individuellen Quoten, erzielten Treffer oder irgendetwas. Entscheidend ist am Ende, die Mannschaft muss gewinnen, die muss zusammen gewinnen und am Ende müssen wir oben stehen. Das ist, glaube ich, das absolute Mantra des Trainerstabs, weg von persönlichen Amositäten, wer am meisten trifft oder irgendetwas. Und ich glaube, dass die Mannschaft das auch selbst verinnerlicht hat. Also man sieht das auch, wenn wie die Torquoten verteilt sind oder wie die Mannschaft reagiert bei Treffern der Mitspieler. Es ist jetzt nicht so, ach Gott, jetzt hätte ich ja lieber gerne den Treffer gemacht und warum habe ich den Ball nicht gekriegt, sondern im ganzen Gegenteil. Und ich glaube, das ist momentan entscheidend. Deshalb wird da kein Zeitlimit da sein oder existieren.
Okay, gucken wir mal, ob es vielleicht Donnerstag klappt. Wäre ja ein ganz guter Zeitpunkt. Heimspiel 21 Uhr gegen Liverpool, die zumindest punktemäßig gar nicht so schlecht performt haben in den letzten Spielen und den letzten zwei, drei Wochen von der Leistung, aber doch schon viele Fragezeichen produziert haben. Später Ausgleich gegen Fulham oder generell auch überhaupt. Später das Führungstor ja auch erst in der Nachspielzeit dann selbst erzielt. Knappe Heimsiege nur. Also sie sind, glaube ich, sehr weit entfernt von der Dominanz der letzten Saison sowieso, von den Punkten auch, aber auch von der Art und Weise, wie sie über 90 Minuten derzeit agieren. Ich habe nicht alles gesehen von dem Fulham-Spiel und dann nur eine längere Zusammenfassung. Ich fand sie schon auch anfällig defensiv und sehr einfach auch zu knacken oder beziehungsweise zu bespielen. Was erwarten wir für eine Liverpool-Mannschaft, auch angesichts der Tabellenkonstellation? In den letzten Spielzeiten war es so, wenn Liverpool ins Emirates kam, dann war es ein Duell auf Augenhöhe, aber wir konnten von Liverpool erwarten, die spielen halt sofort mit Fuß auf dem Gas, wollen ihr eigenes System durchsetzen, gar nicht groß in irgendeiner Form halt abwarten, sondern uns unter Druck setzen. Können wir das jetzt in dieser Saison am Donnerstagabend auch erwarten? Oder ist es unsere Aufgabe, quasi genau den Liverpool-Part aus den letzten Jahren zu spielen?
Absolut. Ich glaube nicht, dass sie so agieren werden, dass sie hinten alles parken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es so wäre, fände ich es relativ peinlich. Aber ich kann mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass sie diesen free-flowing attacking Football, den man aus den letzten Jahren kennt, dass sie den spielen werden, weil sie zum einen die ganze Saison bis auf zu Beginn nicht in dieser Phase waren und auch die Spieler, die sie dazu brauchen, momentan gar nicht zur Verfügung haben. Also Mohamed Salah ist immer noch auf Afrika-Cup-Tour. Isak ist verletzt. Und insgesamt gesehen ist es nicht mehr so dieses homogene Gebilde, was es dann benötigt, um das zu spielen. Dennoch sind sie qualitativ immer noch unfassbar hochwertig und werden auch allein durch die individuelle Qualität sicherlich zu guten Passagen kommen und auch zu entsprechenden Chancen kommen. Wenn du das selbst mit einer sehr, sehr aggressiven, hochpressenden Herangehensweise quasi konterst, glaube ich schon, dass du da bei der, wie du gerade schon gesagt hast, durchaus wackeligen Abwehr momentan, auch Van Dijk ist nicht mehr in der Verfassung, in der er mal war, dann Konate durchaus
auch nicht.
Ja, durchaus, wenn du deine Chancen nutzt, gut stellen kannst. Ne? Das ist, ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Spiel, wo du selber sagst, okay, das ist so auch der Gegner der letzten Saison und auch vorherer Spielzeiten. Da wollen wir jetzt mal wieder, da wollen wir für uns, nicht nur für die Liga, sondern für uns selbst als Mannschaft nochmal wieder ein Statement setzen, nochmal wieder irgendwie so eine kleine Hürde abhaken, die wir überspringen wollen, die wir vielleicht in den letzten Spielzeiten nicht hatten. Wir haben im Hinspiel im Ende August diese Aktion gehabt mit diesem Weltklasse-Freistoß, den du einmal in 100 Jahren triffst als Spieler. Und das saß auch tief irgendwie, glaube ich, oder sitzt noch tief bei der Mannschaft. Das ist auch vielleicht so ein Motivationsfaktor. Also geh an die Partie selbst aktiv ran mit dem Ziel, dieses Spiel mit deinem System zu gewinnen und eben dein System in dem Moment Liverpool aufzudrücken.
Genau, bei Liverpool war Etikete verletzt gegen Fulham, sollte oder kann eventuell dann am Donnerstag wieder mit dabei sein, wobei das auch noch fraglich war. Also Slot hat auch gesagt, irgendwie ja, musste sehr viel spielen, muskuläre Beschwerden. Ist natürlich dann für Liverpool ohne Salah, ohne Isak, ohne Etikete schon, es wäre so ein bisschen, wenn wir quasi ohne drei Stürmer spielen müssten. Haha.
Im Endeffekt,
ohne Jesus, Havertz, Gyökeres.
Ja, gut, haben wir lange genug gemacht.
Ja, genau. Also darf man.
Ne, entscheidend ist ja die Thematik dabei, dass sie in den letzten Spielzeiten ja so gut wie nie einen Ausfall hatten. Genau das ist ja der Punkt. Wenn du nie einen Ausfall hast und immer auf deine Startelf zurückgreifen kannst und die auch gut funktioniert und die sich halt eben nicht durch Verletzungen abarbeitet und abnutzt, ist das eine ganz andere Saison, eine ganz andere Herangehensweise und erfordert ganz andere Maßnahmen, auch vom Trainerstab und Spielern. Das ist der Unterschied.
Wird man sehen, ob er riskiert wird. Jedenfalls kann es schon sein, dass er, also ich diktiere jetzt auch nicht, dann in der Topform ist oder gerade nach Verletzung zurückkehrt, kann sicherlich oder es dürfte für uns sicherlich auch von Vorteil sein. Erwartest du, was jetzt unser Spiel angeht, irgendwelche großen taktischen, personellen Veränderungen jetzt im Vergleich zu Bournemouth?
Saka wird in die Startelf zurückkehren und Trossard, meines Erachtens.
Und hinten links weiter Hinkapi.
Ja. Ja, wir haben ja jetzt noch keine Info, was mit Calafiori ist. Also außer dass er vor dem Fernseher das Spiel guckt und nette Bilder gepostet hat. Die meist sagen es nicht so aus, als ob er sterbenskrank ist.
Nee, aber man weiß noch nicht, was es ist, ne? Also sehr mysteriös müsste man mal die Pressekonferenz am Mittwoch abwarten.
Genau, müssen wir mal schauen. Von daher, wenn da nichts großartig sich ändert, glaube ich, bleibt die defensive Kette so, wie sie ist.
Genau, da warte ich auch sowieso im Mittelfeld eh keine Veränderung und dann ist das auch, glaube ich, unsere 1-Eif und wir können offensiv mit Ressus, mit Madueke und auch mit Martinelli gut nachlegen und wir könnten auch defensiv halt nochmal gegebenenfalls verstärken bzw. absichern. Also eigentlich ist unsere Personalsituation so schlicht jetzt derzeit gerade nicht. Also auf Holzklopf, dass es so
Ja,
bleibt.
genau, vor allem, weil dann das Spiel in Portsmouth kommt, wo wir dann natürlich sicherlich sehr viele Rotationen sehen werden.
Und dann auch noch
Und
Ligapokal-Halbfinal-Hinspiel
genau,
am
und dann kommt noch
Mittwoch darauf.
und das Spiel bei, ich kann den Namen nicht aussprechen, in der Champions League kommt ja auch noch irgendwann,
Dann ist
wo
erstmal, dann
du.
ist Nottingham Premier League, Inter Mailand Champions League, dann ist Manchester United, dann kommt dieses Spiel gegen den unaussprechlichen
Genau.
Gegner und dann kommt Leeds auswärts.
Siehst du.
So, und das habe ich
Also,
jetzt alles aus dem Kopf und nicht abgelesen.
ja. Das kann ich jetzt ja nicht kontrollieren.
Nee, ist auch egal. Ich habe es im Kalender eingetragen, deswegen habe ich es einigermaßen präsent. Ja, aber Fakt ist, Donnerstag gegen Liverpool wird natürlich so oder so vom Standing her ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Beiden Top 3 oder zwei der drei Top-Mannschaften der letzten Jahre gegeneinander und unabhängig jetzt der Formschwäche von Liverpool in dieser Saison kannst du da nicht im Vorbeigehen 3 Punkte holen. Dafür ist die Qualität, die diese Mannschaft hat, immer noch viel zu groß.
Absolut.
Und wir müssen wieder nachlegen, weil City gegebenenfalls am Mittwoch schon vorliegt.
Ja, genau. 18, nee, 19:30, glaube ich, ne?
20:30.
20:30.
Ja, und wir 21 Uhr am Donnerstag.
Puh, ja, jetzt die
Ja.
Situation mal wieder umgedreht. Haben wir auch genug gehabt. Also von daher, da müssen die Spieler auch mit umgehen können.
So sehe ich es
Kriegen
auch.
wir hoffentlich hin. Ja.
Wir werden es beobachten. Kommt gerne Donnerstagabend in unsere Chatgruppe, um euch vor, während und nach dem Spiel auszutauschen. Zuletzt war die Stimmung da immer außerordentlich gut. Hoffen wir, dass es auch beim zweiten Spiel im neuen Jahr so bleibt. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche in Podcast-Form wieder. Also, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.